Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Abend hier in Glücksburg. Die Krise erreicht eine systemische Dimension. Mit diesen Worten hat der scheidende EZB-Chef Jean-Claude Trichet vor wenigen Tagen oder zwei, drei Wochen die aktuelle Krisensituation um die Euro-Staatsschuldenkrise beschrieben. Jetzt kann man sich als Normalbürger natürlich fragen, was meint der Herr Trichet mit systemische Dimension? Die Tageszeitung Der Standard, eine österreichische Tageszeitung, hat das Ganze einmal übersetzt, für uns normal verständlich. Die systemische Krise ist, wenn alles hin ist, wenn die Banken zusammenbrechen und die Staaten pleite gehen. Das also die Beschreibung der aktuellen Lage aus dem Munde des wohl mächtigsten Mannes der europäischen Finanzen, des Chefs der Europäischen Zentralbank. Da kann einem durchaus Angst und Bange werden, insbesondere auch, wenn man die aktuelle Nachrichtenlage der letzten Tage, Wochen, Monate verfolgt. Sie haben einige Ausschnitte davon gerade schon im Vorspann gesehen. Da geht es um Inflation, um Staatsbankrott, um Zerfall des Euros und des Euroraums. Nichtsdestotrotz, nicht jeder ist besorgt um sein Geld. Ich hatte vor wenigen Tagen ein Gespräch mit einer Interessentin und die sagte, ach, wissen Sie, Herr Wichmann, Staatsbankrott, das geht mich nichts an. Ich habe mein Geld bei der Bank. Wohl dem, der sich diese Ruhe bewahrt hat. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, schon Karl Fürstenberg, ein deutscher Bankier aus dem 20. Jahrhundert wusste, wenn der Staat pleite macht, geht natürlich nicht der Staat pleite, sondern seine Bürger. Insofern, ganz so weit wie die Dame, sollte man das Thema nicht wegschieben. Man sollte auch nicht in Panik verfallen, das wissen Sie. Wir predigen seit 13 Jahren, egal ob die Börsen hoch oder tief stehen, Ruhe bewahren. Und gerade in diesem Jahr gilt das nicht nur für Aktionäre, sondern für sämtliche Kapitalanleger. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute Abend die Krise etwas genauer anschauen. Wir wollen gucken, Staatsbankrott, ist das denn wirklich etwas, was sogar hier in Deutschland uns drohen könnte? Oder ist es auf Griechenland, Italien, Portugal begrenzt? Oder könnte es sich wirklich so weiterentwickeln, dass wir hier in einem Jahr stehen und sagen, vielleicht geht auch Deutschland pleite? Falls ja, was bedeutet das für unsere Geldanlagen? Egal, ob Staatsbankrott in Deutschland oder Italien oder Frankreich, Griechenland. Was bedeutet also konkret für Ihre Geldanlage? Und nicht nur die Börse ist gemeint, sondern Sparbuch, Lebensversicherung. Das wollen wir uns anschauen. Und wie können wir uns gegebenenfalls darauf vorbereiten, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Kapitalanlagen wäre man vor einem Staatsbankrott oder möglicherweise auch einer Inflation geschützt? Mein Name ist Jörg Wichmann, ich bin Mitgeschäftsführer und Vorstand der Top-Vermögensverwaltung AG und des Itzehoer Aktienclubs. Wie die Beziehung ist, zeige ich Ihnen gleich noch. Wer ist die Top-Vermögensverwaltung AG? Nun, gegründet 1993 mit Sitz in Itzehoe. Wir haben 25 hauptberufliche Mitarbeiter und sind ein Finanzdienstleistungsinstitut nach dem Kreditwesengesetz. Das bedeutet, wir haben die sogenannte kleine Banklizenz. Bei uns können Kunden keine Girokonten führen, keine Sparbücher, keine Bankeinlagen machen. Wir vergeben auch keine Kredite. Wir machen aber alles, was mit Wertpapiergeschäft, Depotgeschäft, Vermögensverwaltung zu tun hat, inklusive dem Fondsmanagement. Wir verwalten für unsere Kunden derzeit etwa 150 Millionen Euro an Vermögen und unsere Geschäftsfelder gliedern sich wie folgt. Einmal der Itzehoer Aktienclub als mittlerweile größter Aktienclub in Deutschland mit rund 5000 Mitgliedern und einem Gemeinschaftsdepot von 50 Millionen Euro, können Sie sich mittlerweile vorstellen wie ein Fonds von der Größe. Und der wird von uns verwaltet, so eine Größenordnung, ganz klar, das muss professionell sein, ist keine Stammtischrunde mehr und dementsprechend braucht ein Aktienclub eine entsprechende Vermögensverwaltung, die vom Bundesaufsichtsamt kontrolliert wird. Das machen wir also als Top-Vermögensverwaltung hinter dem Itzehoer Aktienclub. Dann bieten wir, wie unser Name schon sagt, Vermögensverwaltung, eben die klassische Vermögensverwaltung an für Kunden, die sagen, ja, ich möchte ganz individuell in Zusammenarbeit mit Ihnen ein Depot führen. Eine kooperierende Bank, die DAB Bank in München, als erster Discount-Broker, erste Direktbank in Deutschland, bietet da sehr, sehr günstige Konditionen, viel günstiger als die meisten Hausbanken. Und der Vorteil ist dann der, dass Sie als Kunde bei dieser Bank von den günstigen Konditionen profitieren und in der Zusammenarbeit mit uns als Vermögensverwalter von möglichst unabhängigem Rat, den die eine oder andere Bank oder der Bankberater ja nicht garantieren kann, weil er eben hauseigene Produkte entsprechend auch mitvertreiben soll. Und der dritte Bereich ist bei uns das Fondsmanagement. Wir managen als Fondsmanager mittlerweile 6 Investmentfonds, 3 davon in Deutschland, 3 in Luxemburg. Und das sind Investmentfonds, die Sie über jede Bank in Deutschland, über jede Filiale in Ihr Depot reinkaufen können. Auch da macht es meistens allerdings Sinn, das direkt mit uns zu machen, weil dort günstigere Konditionen entsprechend dann für Sie drin sind. Werfen wir mal einen Rückblick, bevor wir uns die aktuelle Situation anschauen, die sich ja täglich ändert, auch heute wieder, Leitzinssenkung, dann das Referendum von Papandreou, was gestern oder vorgestern angekündigt war, wieder zurückgenommen. Man kommt ja kaum hinterher, auch ich mit meinen Vorträgen komme kaum hinterher, das alles anzupassen. Aber bevor wir uns also ins aktuelle Getümmel stürzen, schauen wir einfach mal aufs vergangene Jahr. Seitdem wir das letzte Mal hier zusammensaßen, meistens im Oktober, manchmal im November, ist Folgendes passiert, wenn wir uns das mal am deutschen Aktienindex anschauen über die letzten 12 Monate. Naja, Sie sehen einmal hier im März, Frühjahr diesen Jahres, vor rund 6 Monaten, ging der deutsche Aktienindex in die Knie um 10-15% innerhalb weniger Tage. Ich frage mal in die Runde. Das ist gerade mal ein halbes Jahr her. Wer erinnert sich noch, welches Ereignis war das, das nicht nur Börsianer, sondern wahrscheinlich jeden von Ihnen erschreckt hat, wenn er abends nach der Arbeit die Tagesthemen gesehen hat? Fukushima, Japan, erst der Tsunami, das Seebeben, dann die entsprechende Flutwelle und das AKW-Unglück, das Strahlenunglück dort, was uns alle sehr wahrscheinlich emotional und auch in den Nachrichten aufbereitet, sehr verunsichert hat. Und Verunsicherung sehen Sie auch immer an der Börse. Viele Aktionäre haben Hals über Kopf ihre Aktien verkauft. Keiner weiß so richtig, warum, weil was hätte man erwartet, dass die gesamte Welt verstrahlt wird. Man weiß es nicht. Wer unten verkauft hat wegen dieser Katastrophe, musste feststellen, er hat nicht nur 10% umsonst Verlust gemacht, sondern 4 Wochen später war das ganze Thema zumindest an der Börse gegessen. Da war der DAX höher als vor der Krise. Ja, und dann ist man zumindest, wenn das der einzige Grund des Verkaufs war, ist man wahrscheinlich hier oben wieder eingestiegen, weil man gesehen hat, ist doch alles nicht so schlimm geworden, wie man gedacht hat. Schlimmer hingegen ist das, was wir seit August diesen Jahres erleben. Sie sehen es, der Einbruch deutlich dramatischer, bis zu 30% im DAX. Naja, und das ist das Thema, was uns heute Abend wieder begleitet, die Euro-Schuldenkrise. Meine Damen und Herren, ich sagte es ja schon, wir sind das 13. Jahr in Folge hier mit Börsenseminaren. Es ist aber das erste Mal, dass wir 2 Jahre nacheinander, 2 Jahre in Folge dasselbe Thema behandeln müssen. Denn schon vor einem Jahr war ich hier und diejenigen, die schon letztes Jahr dabei waren, können sich noch an diese Folie erinnern. Damals war es Griechenland, droht die Staatspleite. Das war vor einem Jahr aktuell. Und ich habe Ihnen noch eine Folie aus dem letzten Jahr mitgebracht. Das war diese. Wir haben dann geschaut, wie hat die EU, wie hat Europa reagiert. Man hat sich schnell hingestellt und gesagt, wir spannen einen Rettungsschirm auf. Die europäischen Länder gehen also mit dem Klingelbeutel rum und jeder tut was rein. Und das, was dann drin ist, das wird letztendlich erstmal nur Griechenland zur Verfügung gestellt, weil wir können es uns eigentlich nicht leisten oder wir wollen nicht einzelne Euro-Länder pleite gehen lassen. Ja, das war gut gemeint und gut gedacht. Aber nicht nur wir im Rahmen des Seminars vor einem Jahr, auch die Medien haben darauf hingewiesen, dass damit eine gewisse Ansteckungsgefahr einhergeht. Und Sie sehen anhand dieser Streichhölzer, die beschriftet sind mit Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, ja, dass diese Rettungsaktion nicht ungefährlich war. Denn nicht nur Griechenland war vor einem Jahr bereits hochverschuldet, eben auch die Länder Irland und Portugal standen von ihren Staatsschulden schon so, dass man sagte, können die sich das überhaupt noch leisten, Geld zu geben, um die Griechen zu retten? Also insofern, wenn der eine fast Pleitier den anderen Pleitier retten soll, dann haben sie irgendwo ein Problem. Das könnte zu einer Ansteckung führen. Genau das ist passiert innerhalb der letzten 12 Monate. Und der Artikel aus dem letzten Jahr, den wir hier dargestellt hatten, der hatte sogar das schon mal etwas weiter gemalt, weiter als wir heute sind. Da wurde nämlich gesagt, sogar Deutschland könnte am Ende dieser Entwicklung in Gefahr sein. Ja, bisher vielleicht noch nicht genau, aber abgeschlossen haben wir dann im letzten Jahr mit einem Zitat von diesem Mann, der 2. reichste Mann der Welt, zwischenzeitlich war er auch mal der reichste, Warren Buffett, Superinvestor seit 40 Jahren, Durchschnittsrenditen von 20%, in den letzten Jahren auch mal wieder schlechter, aber Durchschnitt ist eben nicht Jahr für Jahr die gleiche Zahl. Der Mann nichtsdestotrotz weiß, was er tut, sonst hätte er so viel Vermögen nicht zusammengesammelt. Und wir haben ein Zitat letztes Jahr uns angeschaut. Da sagte Warren Buffett zu dieser Rettungsaktion, die Stützungsaktion dürfte die Probleme nicht lösen. Es ist eine echte Herausforderung, wenn eine große Gruppe von Ländern mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Einstellungen zur Steuerpolitik eine gemeinsame Währung annimmt. Ich denke, es wird spannend zu beobachten sein. Warren Buffett im Oktober 2010. Genau das ist passiert. Es war sehr spannend zu beobachten, was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Für mich persönlich teilweise sogar etwas zu spannend, wenn es so um die letzten Wochen ging. Man weiß ja gar nicht mehr, wie stabil das ganze System noch ist. Ja, wie stabil ist es, beziehungsweise wie stabil wollen wir es halten? Die Frage, die heute die Stammtische beschäftigt, ist, sollen wir wirklich unser gutes Geld, dem schlechten Geld, was wir den Griechen schon überwiesen haben, hinterher werfen? Wie groß ist das Loch? Und es geht mittlerweile nicht nur um die Griechen. Sollen wir die Portugiesen, die Iren retten, die Spanier, die Italiener, wenn sie umfallen? Wie viel Milliarden von unseren Steuergeldern sollen wir nach Südeuropa überweisen? Wollen wir das ja oder nein? Da gibt es gute Argumente dafür und gute dagegen. Aber ich glaube, meine Damen und Herren, egal, ob Sie persönlich eher für Ja oder Nein stimmen würden bei dieser Frage. Es geht gar nicht um die Antwort, Ja oder Nein. Es geht darum, dass die Frage eigentlich schon falsch formuliert ist. Denn die Frage muss heute heißen, nicht wollen wir die Euro-Schuldenstaaten retten, sondern können wir es uns noch leisten, sie nicht zu retten? Warum das so ist und warum das genau das Dilemma ist und dieses Spannungsfeld, in dem sich die Politik, Frau Merkel und Herr Sarkozy und alle anderen in den letzten Tagen von einem Krisengipfel zum nächsten retten, das wollen wir uns mal anschauen. Hier haben Sie mal die Staatsschulden der derzeitigen Krisenländer der Eurozone. Hier oben, das stellt Griechenland dar, dieser Kreis ist für Irland, Portugal, Spanien und Italien, ungefähr so wie geografisch das auch in Europa verteilt ist. Und die Zahlen, beziehungsweise die Größe der Kreise, die den Zahlen entsprechen, die Zahlen stellen dar die Staatsverschuldung dieser Länder. Allerdings nicht die gesamte Staatsverschuldung, sondern in Griechenland steht 202 Milliarden Euro. Insgesamt hat Griechenland 350 Milliarden Euro in etwa Staatsschulden. Und die 202 Milliarden sind nur der Anteil, den die Griechen sich im Ausland geliehen haben. Das heißt, bei Deutschen, bei Franzosen, im Ausland. So, und daran wird schnell klar, die Frage, die ich gerade formuliert habe, können wir es uns noch leisten, die Griechen pleite gehen zu lassen? Denn wenn von 350 Milliarden Euro Staatsschulden, die die Griechen haben, 200 im Ausland sind, dann haben die Griechen, wenn sie pleite gehen, nur 150 Milliarden davon als Problem. 202 Milliarden, nämlich die hier angeschlagen stehen, haben die anderen. Und zu den anderen gehören wir. Und wie wir dazu gehören, das sehen Sie anhand dieser Pfeile. Deutsche Banken allein 35 Milliarden Euro nach Griechenland verliehen, französische Banken deutlich mehr, sogar noch 58 Milliarden Euro. Und wenn Griechenland jetzt pleite geht, gehen gelassen wird, gehen will, das alles sind momentan die Fragen, dann haben wir ein Problem oder insbesondere die deutschen und französischen Banken ein Problem. Und letztendlich könnte sich das ähnlich auswirken wie die Lehman-Krise vor 2-3 Jahren, wo am Ende dann doch wieder der Staat hingehen muss, weil die Banken können diese Verluste allein nicht schultern. Und wir als Steuerzahler am Ende dann doch wieder draufzahlen. Also egal, ob wir das Geld unten nach Griechenland überweisen, um die zu retten, oder ob wir sie pleite gehen lassen und dann unsere Banken retten müssen, letztendlich zahlt der deutsche Steuerzahler so oder so. Und das Problem, meine Damen und Herren, Sie sehen diese einzelnen Pfeile der Länder untereinander, ist die Vernetzung an sich. Und das stellt nur einen kleinen Auszug dar. Lassen Sie uns doch mal schauen, wenn Griechenland pleite geht, dann hat nicht nur Griechenland die französischen deutschen Banken Problem, sondern Sie sehen hier einen Pfeil in Höhe von 7,5 Milliarden Euro, der geht nach Portugal. Und Sie wissen, ich sagte es schon, Portugal ist mittlerweile auch pleite unterm Rettungsschirm. Jetzt geht Griechenland pleite und die Portugiesen dürfen nochmal 7,5 Milliarden Euro abschreiben. Das heißt, wenn ich schon pleite bin und muss nochmal 7 Milliarden Euro in den Wind schießen oder einen Teil davon, je nach Haircut-Größe, ja, dann wird mein Problem eher größer. So, sollte Portugal dann sagen, ja, und Entschuldigung, unter diesen Bedingungen können auch wir gar nicht mehr, vor allen Dingen möglicherweise wollen wir gar nicht mehr, denn wenn den Griechen die Hälfte ihrer Staatsschulden erlassen wird, also die nicht in den nächsten Jahrzehnten sparen müssen, um ihre eigenen Schulden zurückzuzahlen, warum sollen wir Portugiesen das denn tun? Kann man nicht sagen, uns erlässt man auch die Hälfte der Schulden? Das passiert automatisch, das ist am Donnerstag hatten wir den Krisengipfel in Brüssel, wo beschlossen worden ist, 50% Schuldenschnitt in Griechenland. Am Montag kamen die Iren und haben genau diese Frage gestellt. Sie sehen, Irland noch ein größeres Problem. So, sollte also eins dieser Länder, und bleiben wir mal bei Portugal, ausfallen, dann wird sich das Problem fortpflanzen, denn auch da haben die Deutschen 36 Milliarden Euro im Vorjahr und die Franzosen 35 Milliarden. Aber Sie sehen, der große Balken geht von Portugal nach Spanien. 66 Milliarden, das heißt ein Drittel der portugiesischen Auslandsschulden wird von Spanien gehalten. Naja, und da die Spanier kurz vorm Rettungsschirm stehen, können Sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass im Fall einer tatsächlichen Pleite Portugals, eines Ausfalls, eines Schuldenschnitts, die Spanier letztendlich die Hürde in den Rettungsschirm nehmen. Und das Ganze sieht für Italien momentan ähnlich schlimm aus. Und klar ist, diese Länder, die bereits unterm Rettungsschirm sind, die ließen sich noch retten von der Größe her. Diese Länder, insbesondere Italien, nicht mehr. Italien ist weltweit der drittgrößte Schuldner. Nach den USA und nach Japan, Volkswirtschaften, die aber viel größer sind als die Italiener, haben die Italiener die drittgrößten, meisten Schulden weltweit, insgesamt 2 Billionen Euro, die Hälfte davon im Ausland. Und Sie sehen einen Großteil, das ist ein Pfeil, der ist kaum als solcher zu erkennen, bei französischen Banken. Das heißt, wenn Italien fällt, fällt Frankreich. Und damit sind wir direkt in der Kernzone Europas angelangt. Deutschland, Frankreich, Italien, die drei größten Wirtschaftskräfte in der Eurozone, sind mittlerweile infiziert, kann man sagen. Genau das ist das Problem, die Beziehungen untereinander. Und Sie können sich das als Kartenhaus vorstellen. Wenn Sie irgendwo eine Karte rausziehen, Sie wissen nicht, ist das Ganze dann noch stabil oder fällt alles in sich zusammen. Das ist die Situation. Und das Ganze ist natürlich ein Dilemma, weil man weiß nicht, soll man jetzt endlos mehr Blankoschecks ausstellen da unten hin oder soll man aufhören und damit alles riskieren? Ja, die Griechen oder eine griechische Postkarte beschreibt das ganz treffend. Euro bedeutet, am Ende bezahlen immer die Deutschen. Egal, wie wir uns entscheiden. Das ist in dem Moment eine sehr ungünstige Lage, muss man sagen. Auch politischer Natur. Ich möchte mit der Frau Merkel nicht tauschen in den aktuellen Verhandlungen, weil man weiß ja gar nicht, in welche Richtung soll man da sich durchsetzen. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie hoch selbst Deutschland mittlerweile verschuldet ist. Das heißt, wie viel können wir uns denn überhaupt noch leisten an Rettungsmilliarden? Und Sie sehen auch eine Grafik aus dem letzten Jahr, da fehlten allerdings noch die beiden roten Balken hier. Klar, weil das die letzten oder die aktuelle oder jüngste Entwicklung darstellt. Sie sehen die Staatsverschuldung in Deutschland über die letzten 50 Jahre und was man sieht, die letzten 3 Jahre explodiert. Das aber, meine Damen und Herren, diese Explosion der letzten 3 Jahre hat hiermit noch gar nichts zu tun. Das hat nichts mit der Euro-Schuldenkrise zu tun. Wissen Sie, von was das die Folge ist? Das ist die Folge der Finanzkrise 2008, 2009, wo Deutschland seine Banken retten musste mit Konjunkturpaketen wie Kurzarbeitergeld, wie Abwrackprämie, Milliarden in die Konjunkturstützung pumpen musste. Das Geld hatten wir nicht, das haben wir als Neuschulden aufgenommen. Sie sehen, wie hoch das explodiert ist. Aber das Problem, was wir vor 3 Jahren hatten, ist klein im Vergleich zu dem, was wir derzeit haben und was derzeit in Rettungsschirm eingebracht wird. Das heißt, das, was wir jetzt derzeit investieren oder Neuverschuldung machen müssen, das wird in den nächsten Jahren hier oben drauf kommen. Und Sie können davon ausgehen, dass das irgendwo exponentiell nach oben schnellt. Ja, und jetzt kann man sagen, okay, 2 Billionen, das heißt 2000 Milliarden Euro Staatsverschuldung, das ist ja utopisch. Wer hat die eigentlich? Frau Merkel persönlich oder die CDU oder die SPD oder die Regierungsparteien untereinander? Nein, wer hat die Staatsschulden in Deutschland? Wir alle. Und Sie können diese 2 Milliarden, die sich an sich keiner vorstellen kann, durch die deutsche Bevölkerungszahl 82 Millionen teilen. Und dann kommen Sie auf Ihren persönlichen Anteil an diesen Staatsschulden und der beträgt etwa 25.000 Euro. Pro Kopf, jeder Deutsche 25.000 Euro, auch derjenige, der morgen geboren wird. Das heißt, das Baby, was morgen in Deutschland geboren wird, kriegt einen Schuldschein in Höhe von 25.000 Euro mit in die Wiege gelegt. Wenn Sie sich mal anschauen, wie sich diese Staatsverschuldung in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, von 1990 an, da waren wir bei 500 Milliarden, jetzt wie gesagt bei 2.000 Milliarden, das ist eine Vervierfachung in 20 Jahren. Unser Baby von morgen mit dem Schuldschein 25.000 Euro, wird also in 20 Jahren, wenn sich die Verschuldung nur linear, gar nicht exponentiell entwickelt, auch eine Vervierfachung seiner Schulden haben. Das heißt, 100.000 Euro verschuldet sein an dem Tag, wo es den ersten Arbeitsvertrag vielleicht unterschreibt, weil mit 20 ist man üblicherweise ungefähr aus der Ausbildung raus, wenn man nicht noch studiert. Und das sind deutlich schlechte Voraussetzungen. Man muss sich fragen, wie lange kann das weitergehen? Also wie lange können wir uns einerseits die Rettung leisten oder andererseits die sofortige Pleite des ganzen Systems? Relativ ausweglos. Und ich habe Ihnen hier nochmal eine Folie aus dem letzten Jahr mitgebracht. Das war die Staatsverschuldung aller 17 Euro-Staaten. Also nicht nur Deutschland, nicht nur Griechenland, sondern aller 17 Euro-Staaten im Verhältnis zu ihrem Bruttosozialprodukt. Weil klar, ein Land wie Deutschland kann sich mehr Schulden leisten als ein Land wie Griechenland, weil wir haben allein 10-mal so viel Einwohner und eine höhere Wirtschaftskraft. Deshalb setzt man üblicherweise Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Wie jeder von Ihnen vielleicht seine Schulden, die er hat, im Verhältnis zu seinem Einkommen setzen sollte. Und jemand, der mehr verdient, kann sich mehr Schulden leisten. So, wie sah es vor einem Jahr aus? Griechenland führte die Rangliste der Schuldensünder in Europa an mit 125% Staatsverschuldung. Dann kam Italien, Irland, Portugal, aber Sie sehen, selbst Deutschland mit 76%, ja, doch schon deutlich verschuldet. Heute sind wir einen Schritt weiter am Abgrund. Griechenland, trotz dramatischer Sparmaßnahmen, mit den gesamten Demonstrationen, was Sie täglich in den Nachrichten sehen, was aus Athen kommt, trotz dieser dramatischen Sparmaßnahmen ist die Verschuldung von 125 auf 157% angestiegen. Da muss man sich auch fragen, wenn die so hart sparen, wie kann das dann noch in die Richtung gehen? Die Antwort gebe ich Ihnen gleich. Italien ebenfalls angestiegen um 4 Prozentpunkte von 116 auf 120. Irland und Portugal dramatisch angestiegen und in dieser Zeit im letzten Jahr, wo sich das so entwickelt hat, unter den Rettungsschirm geschlüpft. Ja, Sie sehen aber selbst Frankreich und Deutschland, Deutschland zum Beispiel von 76 auf knapp 83% Staatsverschuldung nach oben geschossen. Das sind fast, was sind das, 6 Prozentpunkte in einem Jahr nur. Das kann nicht endlos so weitergehen und genau das ist das Problem. Denn man hat sich ja schon vor 15 Jahren zur Gründung des Euros und der Maastricht-Kriterien geeinigt, dass man gesagt hat, wir wollen in diesen Euroraum nur stabile Länder aufnehmen. Stabil heißt nicht endlos verschuldet, sondern maximal, so hat man sich geeinigt, damals auf 60% Staatsverschuldung. Sie sehen, heute selbst Deutschland, Frankreich, die Kernländer würden heute nicht mehr in den Euro aufgenommen werden dürfen, wenn man sich an die Maastricht-Kriterien halten würde. Das Problem ist, niemand hat sich dran gehalten. Man hat sich vor 15 Jahren sinnvolle Regeln, sinnvolle Schuldengrenzen auferlegt, aber niemand hat sich dran gehalten. Was nutzen Regeln, an die man sich nicht hält? Und wir stellen uns darum heute die Frage, naja, also okay, die 60%-Hürde haben wir alle gerissen, aber wo ist denn die Hürde oder die Linie, wo man sagt, okay, ab der Staatsverschuldung prozentual kann ein Land praktisch sich nicht mehr gesund sparen, sondern läuft es zwangsweise auf einen Staatsbankrott hinaus? Die Frage muss man sich ja stellen, bei wie viel Prozent liegt das? Und die Frage haben sich zwei Wissenschaftler gestellt, Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff von der Harvard Universität. Die haben weltweit die intensivste Studie zum Thema Staatspleiten gemacht. Die haben sich die letzten 200 Jahre angeschaut, weltweit, und festgestellt, in den 200 Jahren gab es 90 Staatspleiten. Und dann haben sich jede einzelne Staatspleite angeschaut und geguckt, wie war es eigentlich in den Jahren zuvor, wie hoch war die Staatsverschuldung, wie hat sich das entwickelt, wie hat sich das ausgewirkt auf das Wachstum, auf die Steuer, auf den Arbeitsmarkt und so weiter. Und sind im Nachhinein zu der Überzeugung gekommen oder zu der Größenordnung, dass ab 90% Staatsverschuldung vom Bruttosozialprodukt im Prinzip in dieser Vergangenheit mit Sicherheit Wahrscheinlichkeit gesagt worden ist, danach hat ein Land die Kurve nicht mehr bekommen. Das heißt, danach war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Staatsbankrott erklärt werden musste. Dieser sogenannte Reinhardt-Rogoff-Line, nach den beiden Wissenschaftlern benannt, wird im Umgangssprachlichen auch Point of No Return genannt. Und das trifft es ja eigentlich auf den Punkt, weil das ist der Punkt, an dem die Staatspleite unabwendbar wird. Und Sie sehen, wo die liegt. Ich habe die 90% mal eingemalt. Alles, was jenseits ist, sprich Griechenland, Italien, Irland, Portugal, ist entweder tatsächlich schon pleite oder wie Italien wird indirekt noch gestützt. Ja, und Sie sehen, wie dicht Frankreich und Deutschland dran sind und mit welchem Tempo sie sich diesem Abgrund dieser Linie nähern. Warum ist das so, dass ab einer gewissen Größenordnung an Staatsverschuldung ein Staat im Prinzip nicht mehr zurückkommt und auf den Staatsbankrott unweigerlich zusteuert? Das haben die beiden Wissenschaftler untersucht und gesagt, okay, ab einer gewissen Größenordnung ist es einfach so, dass der Anteil an Zinsen, die ich für meine Schulden bezahlen muss, mein Haushalt, also meine Steuereinnahmen mehr oder weniger so belastet, dass nicht mehr genug Geld in der Staatskasse verbleibt für Investitionen in Bildung, in Zukunft, in Arbeitsmarkt. Und was muss der Staat machen, um seine Einnahmen zu erhöhen? Er muss die Steuern erhöhen. Sie sehen im Prinzip genau das, was in Griechenland passiert ist. Und trotz dieser Steuererhöhung und trotz dieser Sparmaßnahmen schafft der Staat es nicht mehr, seine Staatsverschuldung zu reduzieren, weil ein Teufelskreis in Gang gesetzt wird, nämlich Höhere Steuern bedeutet, Wachstum wird abgewürgt. Das heißt im nächsten Jahr weniger Steuereinnahmen, wenn da kein Wachstum da ist. Und fehlende Investitionen bedeuten ebenfalls mehr Arbeitslose. Das belastet wieder die Staatskasse in Form von Sozialsystemen, von Arbeitslosengeld. Also es kommt der Punkt, wo Sie in so einen Teufelskreis hereinkommen. Und egal, was Sie machen, ob Sie sparen und wie doll Sie sparen, dann kommen Sie da nicht mehr raus. Bestes Beispiel Griechenland. Und ich befürchte, Italien, da sieht es ähnlich aus. Nun gut, vielleicht sagen Sie, ja, aber Herr Wichmann, aber in den letzten 50 Jahren ist es doch gut gegangen. Staatsschulden reden wir seit ewigen Zeiten von, das ist immer auch wieder ein Thema der Politik, der Wahlkämpfe. Das ist doch aber trotzdem gut gegangen. Das heißt gar nichts, meine Damen und Herren. Warren Buffett bringt es sehr bildhaft auf den Punkt. Staatspleiten oder Staatsschulden sind wie der Sprung von einem 50-stöckigen Gebäude. Die ersten 45 Stockwerke des freien Falls erlebt man kaum Veränderungen im Zustand. Aber plötzlich schlägt man auf. Also nur weil es in der Vergangenheit gut gegangen ist, ist es sehr gefährlich zu sagen, na, das geht auch die nächsten 50 Jahre so weiter gut. Wir waren noch nie so hoch verschuldet wie heute. Also insofern unterscheidet sich die aktuelle Situation sehr wohl von den Vorjahren und Vorjahrzehnten. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang mal ein paar Fakten zum Thema Staatspleiten näher bringen. Teilweise amüsant, teilweise einfach informativ. Wussten Sie beispielsweise, dass Griechenland seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1829 bereits 5-mal pleite war und in der Zwischenzeit, also in den letzten 200 Jahren knapp, die Hälfte dieser Zeit in Zahlungsunfähigkeit verbracht hat? Also das, was wir jetzt haben, vielleicht die 6. Pleite, nicht ungewöhnlich. Dass Spanien mit bisher 13 Staatspleiten sogar Weltmeister im Pleitegehen ist, dass Deutschland inklusive seiner Vorläuferstaaten wie Preußen in den letzten 200 Jahren 9-mal den Staatsbankrott erklärt hat. Und das heißt 3 bzw. 4-mal mehr als Griechenland. Allein in den letzten 100 Jahren waren wir hier in Deutschland 2-mal pleite. Wir, das heißt der Staat und damit seine Bürger. Einmal im Jahr 1923 mit der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg und einmal 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg. 2-mal pleite. Auch China, heutige Wachstumslokomotive, war in den letzten 100 Jahren 2-mal pleite, 1921 und 1939. Aber Staatspleiten sind kein Phänomen der Vergangenheit, von der vorigen oder vorvorherigen Generation. Meine Damen und Herren, 1998 hat Russland zum 5. Mal in seiner Geschichte die Staatspleite erklärt, konnte 40 Milliarden US-Dollar Staatsschulden nicht zurückzahlen. Und die bisher größte Staatspleite der Geschichte weltweit ist eine der jüngsten im Jahr 2002. Wissen Sie, wer da pleite gemacht hat? Genau, Argentinien. Ich hoffe, keiner von Ihnen war mit Anleihen davon betroffen. Aber nur mal ein Größenvergleich. Die konnten 100 Milliarden US-Dollar nicht zurückbezahlen. Hört sich viel an. Aber haben Sie noch die Zahlen von unserer verwirrten Grafik im Hinterkopf? Von diesen Punkten, von diesen Staatsschulden der PIK-Staaten Portugal, Irland, Griechenland, Spanien. Griechenland 350 Milliarden Gesamtverschuldung. Spanien 600 Milliarden, Italien 2000 Milliarden. Die bisher größte Staatspleite war 100 Milliarden. Das ist ein 1/20 allein von dem, was Italien hat. Oder Italien hat ein 20-mal größeres Risiko und Argentinien ist am Ende der Welt für uns gesehen. Da haben wir nicht viel Beziehung zu gehabt, aber Italien, Griechenland und so weiter sind Teil unserer eigenen Währung mitten in Europa. Sie sehen, die Dimension ist schon so ein bisschen erschreckend. Auch Frankreich war 8-mal pleite und Gläubige der französischen Regierung haben vor rund 200 Jahren bei einer Staatspleite nicht nur um ihr Geld gefürchtet, sondern auch um ihr Leben, weil der Staat hat kurzerhand die Gläubiger exekutieren lassen. Der französische Finanzminister seinerzeit, vor rund 200 Jahren, hat daraufhin auch offiziell seiner Regierung empfohlen, mindestens alle 100 Jahre den Staatsbankrott zu erklären, um die Staatsfinanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist überliefert dokumentiert. Und spätestens da fragt man sich, Staatspleite, hat das Ganze etwa System? Und da möchte ich mit Ihnen kurz in die Theorie eintauchen. Ja, es hat System, und zwar das Geldsystem, bedingt Staatspleiten. Warum das so ist, warum Staatspleiten nichts Unnatürliches oder von vor vielen Jahrhunderten her sind, sondern auch heute Teil des Systems sind und unabdingbar sind, möchte ich kurz mit Ihnen durchgehen. Denn unser Geldsystem basiert auf 2 Säulen, die unweigerlich miteinander verknüpft sind. Das sind Schulden und Forderungen. Was sind Forderungen? Ja, wenn Sie in Ihr Portemonnaie gucken, dann 50-Euro-Schein rausnehmen, dann ist das eigentlich nur Papier. Aber das Ganze ist nichts anderes als ein Schuldschein gegen den Staat, eine Forderung gegen den Staat über 50 Euro. Früher waren diese Forderungen sogar durch Gold hinterlegt. Das gibt es schon länger nicht mehr. Nichtsdestotrotz garantiert letztendlich ja der Staat dafür, dass Ihre 50 Euro 50 Euro wert sind, weil der Papierwert so eines 50-Euro-Scheins ist nichts. Also, es fängt mit Bargeld an. Bargeld ist eine Forderung. Aber auch wenn Sie Ihr Bargeld bei der Bank einlagern, auf dem Girokonto, Sparbuch, dann sind das Forderungen, die Sie haben. 10.000 Euro bei der Bank sind 10.000 Euro Forderung. Erstmal gegen die Bank, aber was macht die Bank mit Ihrem Geld, was Sie da haben? Sie verleiht es weiter an den Häuslebauer und der hat entsprechend die Schulden. Also jeder Forderung steht eins zu eins in gleicher Höhe Schulden gegenüber. Das kann nicht anders sein, das ist miteinander verbunden, völlig unweigerlich. Und auch andersrum ist es so, 100.000 Euro Schulden, die jemand aufnimmt, um ein Häuschen zu bauen oder eine Weltreise zu machen oder ein Auto zu kaufen, 100.000 Euro Schulden können nur gemacht werden, wenn woanders jemand ist, der die entsprechende Forderung hat, das heißt Ersparnisse in gleicher Größenordnung gebildet hat. Ansonsten geht es nicht. Das heißt, das hier und das hier sind eins zu eins miteinander verbunden. Das Problem an der Sache ist der Zins. Das, was Albert Einstein als, glaube ich, achtes Weltwunder bezeichnet hat, der Zins und der Zinseszinseffekt. Denn wenn Sie sich erstmal ein paar Forderungen angespart haben, sagen wir mal 100.000 Euro auf dem Konto, und die arbeiten zu 5% für Sie, dann haben Sie schon jedes Jahr 5.000 Euro, die Sie ohne Arbeit bekommen. Ihr Vermögen fängt also an zu wachsen, ohne dass Sie noch was dazu tun. Derjenige, der die 100.000 Euro Schulden hat, der muss schon ganz schön arbeiten und sparen, um die 5.000 Euro Zinsen überhaupt bedienen zu können. Wenn das Ganze skaliert wird, Faktor 10 auf 1 Million, und Sie haben vielleicht im Lotto gewonnen oder geerbt oder einen Börsengang gemacht, Sie haben 1 Million an Forderungen, an Guthaben auf dem Konto zu 5%, dann verdienen Sie schon 50.000 Euro im Jahr. Und dieser Rate wächst Ihr Vermögen. Der 1 Million Schulden hat, 50.000 Euro im Jahr noch an Zinsen zu bedienen, wird für Normalverbraucher fast unmöglich. An Tilgung ist da gar nicht mehr zu denken. Das heißt, das Ganze entwickelt sich nicht so wie hier dargestellt, das ist eine Fehlgrafik, nicht linear, sondern exponential. Und der größte Schuldner hier unten ist immer in jedem System der Staat. Und die Forderungen halten die Bürger. Wir sind diejenigen, die sparen, und der Staat ist derjenige, der die Schulden macht, wobei wir natürlich auch wieder den Staat repräsentieren. Früher oder später muss es aber aufgrund dieser Exponentialfunktion oder dieser Schere zwischen Arm und Reich, kann man ja auch sagen, die wir in den letzten Jahren häufiger schon mal bezeichnet haben, auf dieser sich ausweitenden Schere zwischen Arm und Reich zu einem Systembruch kommen, weil irgendwann können die Schuldner, kann der größte Schuldner, der Staat, seine Schulden nicht mehr bedienen, allein die Zinsen schon nicht mehr. Und das ist der Zeitpunkt, den wir jetzt in Griechenland und den anderen Europeripherie-Randländern so sehen. Ja, was ist dann die Lösung? Nun, wenn es so nicht weitergeht, dann muss es in die andere Richtung gehen. Das heißt nichts anderes als Staatsbankrott. Der Staat sagt, ich kann nur noch die Hälfte meiner Schulden zurückzahlen. Genau das, was wir in Griechenland jetzt sehen. Das heißt auf der anderen Seite aber auch denklogisch, dass irgendjemand seine Forderung abschreiben muss, und zwar in gleicher Höhe. Wenn der Staat die Hälfte seines Geldes nicht zurückbezahlt, dann hat irgendjemand anders die Hälfte genau dieser Forderung verloren. Ja, wenn das dann über die Bühne gegangen ist, dann geht es im Übrigen von vorne wieder los, die fleißigen Bürger sparen und der Staat fängt wieder früher oder später an, sobald er die Möglichkeit hat, sich zu verschulden. Das Ganze ist also eigentlich, und das ist die gute Nachricht an der Sache, wenn wir über Staatsbankrott reden, ein Staatsbankrott ist kein Weltuntergang, ist auch kein Krieg, es wird ja nicht alles vernichtet hier. Ein Staatsbankrott ist ein rein buchhalterischer Akt. Allerdings zu Ungunsten derer, die Vermögen angespart haben. Zugunsten der Schuldner oder des Schuldners, aber zu Ungunsten derer, die Vermögen angespart haben, häufig über Jahrzehnte, manchmal Generationen, die müssen es dann plötzlich abschreiben und haben nichts mehr. Ja, jetzt kann man sich fragen, also diese plötzliche Umverteilung, die zwangsweise früher oder später irgendwann kommen muss, gibt es dazu Alternativen? Ja, die gibt es. Zwei. Eine davon ist allerdings theoretisch, und ich hatte sie schon angesprochen. Die theoretische Alternative wäre zu sagen, okay, kann der Staat nicht irgendwann sparen, dass die Schulden nicht immer weiter wachsen? Und kann er nicht vielleicht durch Besteuerung, Einführung einer Vermögensteuer, die Forderung, also die Ersparnisse der Bürger, mindern? Thema Vermögensteuer. Ich nehme über die Steuer den Bürgern das Geld weg. Nun, Vermögensteuer ist ein Thema, was in Deutschland seit Jahren hier behandelt wird, und es kommt einfach nicht. Weil, warum? Naja, in der Demokratie werden schon die Bürger dafür sorgen, dass der Staat ihnen eben nicht über die Vermögensteuer in die Tasche greift und ihr das Geld wegnimmt. Also es wird immer die Regierung gewählt, die im Parteiprogramm genau das Gegenteil stehen hat als die Einführung der Vermögensteuer. Und was Ersparnisse angeht, naja, oder Einsparungen angeht, das könnte in der Theorie gut gehen. Und Frau Merkel hat ja auch an den Herrn Berlusconi schon mehrfach den Finger erhoben und gesagt, du musst sparen. Aber wenn wir uns an die Erkenntnisse von Frau Reinhardt und Herrn Rogoff, den beiden Wissenschaftlern, zurückerinnern, dann ist klar, dass ab einem gewissen Schuldenstand, nämlich der Staatsschuldenquote von rund 90%, dieses sich gesund sparen nicht mehr funktioniert. Im Gegenteil, man beschleunigt diesen Teufelskreis, wie Griechenland ihn jetzt gerade erlebt. Das heißt, es ist eine theoretische Größe. Das kann man machen, solange man noch nicht hoch verschuldet ist. Aber wenn man die Schulden hat, wie wir sie jetzt haben, dann hilft das ganze Gespare nichts mehr. Also insofern Theorie. Aber solche Lösungen, das heißt Umverteilung durch Vermögensteuer und Umverteilung durch Einsparung, wäre eine schleichende Umverteilung. Wäre also angenehmer eigentlich als dieser plötzliche Systembruch eines Staatsbankrotts von heute auf morgen alles zu verlieren, dann lieber über 2 Jahrzehnte zum Beispiel mehr Steuern zahlen. Aber wie gesagt, Theorie. Die Praxis für die schleichende Umverteilung sieht so aus. Inflation. Weil das ist genau das, was dafür sorgt, dass Ihre Ersparnisse von Jahr zu Jahr ein bisschen weniger wert werden. Und dass im Gegensatz spiegelbildlich auch die Schulden des Staates und nicht nur des Staates auch weniger wert werden. Klar, bei 10% Inflation sind Ihre 100.000 am Jahresende nur noch 90.000 wert, aber die Schulden, die jemand hat von 100.000, die sind eben auch nur noch 90.000 in Kaufkraft wert. Der Haken an der Inflation, meine Damen und Herren, wir haben sie ja nicht bei 10%, wir haben sie bei 2, 3, 4%. Um diese notwendige Umverteilung hinzubekommen, brauchen Sie bei der Inflation Zeit. 3% Inflation, das heißt 3% weniger Schulden in Kaufkraft für einen Staat, der mit 120% verschuldet ist, ja, von 120 auf 117, hilft mir noch nicht richtig viel, vor allem wenn ich die Neuverschuldung gegenrechne. Aber über 10 Jahre, 10 mal 3% macht schon 30%. Ja, das ist schon, da kommt der Staat schon wieder in den grünen Bereich und die Vermögenden, denen tut es weh, 10 Jahre lang 3% hintereinander zu verlieren. Aber den Faktor Zeit, den haben wir momentan nicht angesichts der Dramatik, die sich da so entwickelt. Und Warren Buffett sagt zur Inflation, die Inflation ist die ultimative Steuer. Eine Steuer, von der die Leute nicht wissen, dass sie besteuert werden. Eine Steuer für Leute, die an Papiergeld und an ihre Regierung glauben. Also es hat die gleiche Wirkung wie eine Vermögensteuer. Ob sie jetzt 1% pro Jahr über die Steuer an den Fiskus abführen oder 3% bei Inflation, über die Inflation verlieren. Sie verlieren oder wir alle, die Geldforderungen haben und der Schuldner gewinnt. Aber man braucht es nicht in Parteiprogramm aufzunehmen. Das ist der politische große Vorteil an der Inflation. Fassen wir zusammen an dieser Stelle. Mittlerweile haben wir in Europa eine Höhe der Staatsschulden erreicht, dass wir uns nicht mehr raussparen können, sondern es gibt nur noch 2 Möglichkeiten, die systembedingt sind. Entweder kommt eine plötzliche Umverteilung, Staatsbankrotte, die haben wir in Südeuropa vor der Tür stehen, oder Inflation. Das bedeutet aber, wir müssten uns Zeit erkaufen. Wie viel Zeit man braucht, mag der eine oder andere sagen, hängt ja auch von der Höhe der Inflation ab. Und Inflation war letztes Jahr hier schon ein Thema, weil Sie können es seit 1, 2 Jahren lesen, dass der ein oder andere Experte sich immer hinstellt und sagt, die Staaten können ihre Schulden ja nur noch über Inflation loswerden. Und deswegen glaubt dieser Experte dann, dass die Inflation auf 5, 6, 7% steigt. Ich habe Ihnen letztes Jahr schon gesagt, das glaube ich nicht. Und ich habe Ihnen gezeigt, am Beispiel von Japan, die auch sehr hoch verschuldet sind, dass eine hohe Staatsverschuldung gar nicht immer mit hoher Inflation einhergeht. Aber die Frage ist, wie viel Inflation braucht man denn? Oder was ist gut? Was glauben Sie für einen Schuldner wie den Staat? Was wäre besser, 3% Inflation oder 10% Inflation? Ja, die meisten werden sagen 10% Inflation. Aber das ist falsch. Warum? Die Antwort muss lauten, kommt drauf an. Kleines Beispiel, gehen wir 30 Jahre zurück ins Jahr 1980. Da hatten wir 10% Inflationsrate hier in Deutschland in der Spitze. Aber wer weiß, wie hoch die Zinsen waren? Die waren in der Spitze bei 12%. Inflation und Zins gehen meist parallel miteinander. Und was hilft es Ihnen als Schuldner, wenn Sie von Ihren 100.000 am Jahresende zwar 10% weniger Schulden haben durch die Inflation bei 90, aber Sie müssen 12%, das heißt 12.000 Euro Zinsen bezahlen? Dann haben Sie unterm Strich am Jahresende ging die Schere weiter auf. Sie haben 2% mehr als Saldo. Und derjenige, der die Forderung hat, den stören die 10% Inflation eigentlich wenig, wenn er 12% Zinsen bekommt, weil auch der hat mehr, auch hier geht die Schere weiter auf. Vor Steuer jetzt mal gesprochen. Aber Sie sehen, Inflation an sich, die absolute Höhe der Inflation, ist nicht entscheidend dafür, dass die Schere zugeht, sondern das Verhältnis zwischen Inflation und Zins. Und das möchte ich mir mit Ihnen mal angucken. Über die letzten 10 Jahre Europäische Zentralbank, der Leitzins, also der entsprechende Zins, der von der Notenbank festgelegt worden ist, und die Inflationsrate in Rot. Das Inflationsziel lautet 2%. Das haben wir auch bis 2007 gut eingehalten. Dann ging es mal kurz nach oben 4%, dann ging es runter Richtung 0. Heute stehen wir bei 3,2% Inflationsrate in der Eurozone. In Deutschland etwas abweichend. Jedes Land hat dann eine andere Inflationsrate, aber auf Eurozone liegen wir bei 3,2%. Und der Leitzins liegt seit heute bei 1,25%. Gestern lag er noch bei 1,5. Er ist also gesenkt worden. Konnte ich hier noch gar nicht mit einmalen, weil das ist erst auf dem Hinweg hier passiert. Ich sage ja, das geht alles momentan so schnell. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass Phasen, in denen die Zinsen über der Inflation liegen, die Reichen reicher werden und die Armen ärmer. Und nur in Phasen, wo die Inflation mehr Vermögen wegfrisst, als der Zins dazu gibt, werden die Reichen ärmer und die Armen reicher. Und das, was wir derzeit an Verhältnis haben, das heißt eine Inflationsrate von 3,2% beim Leitzins von 1,25 mit fallender Tendenz, ist die höchste Umverteilungsrate, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gesehen haben. Noch nie war die Differenz zwischen der Inflation und dem Leitzins so hoch. In 90% aller Fälle, Sie sehen es hier schon, liegen die Zinsen höher als die Inflationsrate. Manchmal liegen sie kurz drunter, aber so hoch war diese Schere noch nie. Und das bedeutet nichts anderes, meine Damen und Herren, als wer sein Geld zu 1,25% bei der Bank liegen hat, nach Abgeltungssteuer noch 0,9% Zinsen erzielt pro Jahr und 3,2% Inflation in Kauf nehmen muss, der verliert pro Jahr 2,3%. Das tut mir aufs Jahr noch nicht weh, aber auf 10 Jahre ist es ein Viertel Ihres Vermögens, was Sie an Kaufkraft verlieren. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war die Umverteilung so hoch, weil die Politik genau diese Karte schon spielt. Die wissen, selbst wenn wir uns die Zeit erkaufen durch Rettung, ist das Problem ja nicht gelöst. Die Staatsschulden sind deswegen nicht weg. Wir müssen irgendwie diese Schere wieder zusammenbekommen und da ist man schon dabei. Ob die Zeit reichen wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also egal, ob das aktuelle Schuldenproblem in Europa durch eine plötzliche Umverteilung in Form von Staatspleiten geregelt wird oder mittel- bis langfristig über Inflation. In jedem Fall gilt, Geldwerte sind zu meiden, da sie in beiden Szenarien nicht zum Vermögenserhalt geeignet sind. Stellt sich die Frage, was sind Geldwerte? Ja, zu den Geldwerten gehören Staatsanleihen und Bargeld. Klar, Pleite bedeutet, Staatsanleihen fallen aus, bei Bargeld ebenfalls, ist nichts mehr wert. Inflation trifft auch beides. Geldwerte sind aber auch verzinste Bankanlagen. Das heißt, alles, was Sie auf dem Girokonto, Sparbuch, Tagesgeldkonto rumliegen haben, würde im Fall einer Staatspleite ebenfalls leiden. Wir gucken uns die Höhe der Wertverluste dieser Anlagen bei Staatspleiten im Folgenden nochmal an. Aber es gibt keine Staatspleite und gab in der Vergangenheit keine Staatspleite, wo nicht auch das Bank- und Finanzsystem zusammengebrochen ist. Warum ist das so? Nun, die wenigsten von Ihnen haben ihr Geld direkt dem Staat geliehen, außer die, die vielleicht Bundesschatzbriefe oder ähnliche Anlageformen haben oder direkt Staatsanleihen. Was werden die wenigsten sein? Aber jeder von Ihnen hat ein Konto bei einer Bank. Und was macht die Bank mit dem Geld? Zum Teil verleiht sie es weiter an den Nachbarn, aber den Großteil verleiht sie an Staaten. Die Banken sind die größten Staatsfinanzierer, Banken und Versicherungen. So, und wenn der Staat pleite geht, dann kriegt die Bank ihr Geld nicht zurück. Das, was Sie derzeit sehen in der Diskussion, warum müssen die Banken gerettet werden? Ja, weil die Staaten pleite gehen. Und wenn am Ende dann die Bank ihr Geld vom Staat nicht zurückbekommt, dann ist auch die Bank pleite. So, und dann ist kein Staat mehr da, der retten kann. Dann gibt es auch keine Einlagensicherung mehr und dann hat der Kunde sein Geld verloren. Also der Zusammenhang ist zwanghaft und besteht bei Banken genauso wie bei Lebensversicherungen, weil die Lebensversicherer per Gesetz schon verpflichtet sind, den Großteil ihrer Einlagen in, so makaber es klingt, an Staatsanleihen zu investieren. Da gibt also der Gesetzgeber selber vor, dass das Geld an ihn verliehen werden muss. 85% der Kundengelder von Lebensversicherungen sind in Deutschland derzeit im Schnitt in Anleihen investiert. Das ist das, was im Feuer stehen würde bei einer plötzlichen Staatspleite.